Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder, es spielen die Lieder auf seiner
Volkslieder singen in Form von Kanons. Das ist für den jungen Adrian Leverkühn die erste Begegnung mit Musik als Kunstform.
Die Erinnerung daran hat später eine erhöhte Bedeutung angenommen, weil sie es waren, die, soweit meine Zeugenschaft reicht, meinen Freund zuerst mit einer Musik von etwas künstlicherer Bewegungsorganisation in Berührung brachten.
Und schon sind wir mittendrin in dieser Biografie eines Komponisten, den es so natürlich nie gegeben hat. Es ist eine fiktive Biografie, geschrieben von einem fiktiven Freund. Serenus Zeitblom heißt er. Er ist unser Chronist, der uns durch das Leben und durch die musikalische Welt von Adrian Leverkühn führt. Der lauscht schon als Jugendlicher gebannt den Vorträgen seines Mentors, in denen dieser unter anderem der Frage nachgeht, warum Beethovens letzte Sonate nur aus zwei Sätzen besteht.
Und Kretschmar spielte uns mit arbeitenden Händen all diese ungeheuren Wandlungen, indem er aufs Heftigste mitsang: Dim, da, da. Und laut hineinredete, die Trillerketten, schrie er, die Fiorituren und Kadenzen. Dim, da, da, bitte zu hören, wie hier die Melodie vom Fugengewicht der Akkorde überwogen wird. Sie wird statisch, sie wird monoton. Zweimal D, dreimal D hintereinander. Die Akkorde machen es. Dim, da, da.
Thomas Mann erzählt in seinem Roman Dr. Faustus nicht allein die Lebensgeschichte eines Musikers, er fügt das Ganze in einen mehrdimensionalen Rahmen. Da ist die Zeitebene des Mittelalters, die Zeit des historischen Dr. Faust, zum Zweiten die erzählte Zeit, das Leben Adrians und schließlich der Zeitpunkt der Niederschrift, die Jahre des Nationalsozialismus. In diesem geschickt entfalteten Geflecht folgen wir der Entwicklung Adrian Leverkühns, der schließlich eine völlig neuartige Form von Musik entwickelt. In Wirklichkeit ist es eine Anlehnung an die Zwölftontechnik von Arnold Schönberg, die Thomas Mann als reales Vorbild dient.
Der Tonraum ist zu beschränkt. Man müsste von hier aus weitergehen und aus den 12 Stufen des temperierten Halbtonalphabets größere Wörter bilden, Wörter von 12 Buchstaben. Bestimmte Kombinationen und Interrelationen der 12 Halbtöne, Reihenbildungen, aus denen das Stück, der einzelne Satz oder ein ganzes mehrsätziges Werk strikt abgeleitet werden müsste.
Schönberg wird mir die Freundschaft kündigen, schreibt Thomas Mann noch während der Arbeit an seinem Roman über den eigentlichen Urheber dieser musikgeschichtlichen Revolution. Er sollte Recht behalten. Thomas Mann war vor allem in jungen Jahren ein gern praktizierender Laienmusiker auf der Geige. Auch hat er später gern am Klavier improvisiert. In diesem Roman nutzt er seine bescheidenen musiktheoretischen Kenntnisse sowie Ratschläge aus dem Bekanntenkreis für seine eigentlichen Musikbeschreibungen. Er verschleiert oder deutet an. Virtuos mischt er Fachwissen mit den Mitteln des Erzählens. Das ist in dieser Form innerhalb der deutschen Literatur einzigartig. Etwa bei der Beschreibung des dritten Vorspiels aus Wagners Meistersingern.
Die Celli intonieren allein ein schwermütig sinnendes Thema. Die Streicher verbreiten sich eine Weile weise, kopfschüttelnd und bedauernd über dieses Rätsel. Und an einem bestimmten Punkt ihrer Rede setzt ausholend: mit einem tiefen Eratmen, das die Schultern emporzieht und sinken lässt, der Bläserchor ein, zu einer Choralhymne ergreifend feierlich, prächtig harmonisiert und vorgetragen mit aller gestopften Würde und mild gebändigten Kraft des Blechs.
Adrian Leverkühn, dieser einsame, bisweilen kalte, unnahbare Mensch, der als junger Mann einen Bund mit dem Teufel eingeht, dieser besessene Künstler, dieser Adrian Leverkühn schreibt mit Apokalypsis cum figuris und der symphonischen Kantate Dr. Fausti Weheklag großartige Musikwerke. Wie sie aber klingen, können wir uns nur in unserer Fantasie vorstellen. Darin liegt der Zauber großer Literatur. Neben den vielen Musikbeschreibungen ist das Besondere am Dr. Faustus das permanente Spiel mit verschiedenen Bedeutungsebenen. Thomas Mann hält mit diesem Buch ein glühendes Plädoyer für einen umsichtigen Humanismus. Zugleich beschreibt er eine geistige Welt, die während des Nationalsozialismus in Deutschland unterzugehen droht. Es ist seine, Manns geistige Sphäre, aus der er stammt und die sein Welt- und Kulturbild geprägt hat. Genau dieses akribische Beobachten von Gefährdung und Verlust ist heute wieder aktueller denn je.
Hört nur den Schluss. Hört ihn mit mir. Eine Instrumentengruppe nach der anderen tritt zurück. Und was übrig bleibt, womit das Werk verklingt, ist das hohe G eines Cellos. Das letzte Wort. Der letzte, verschwebende Laut. In pianissimo fermate, langsam vergehend. Dann ist nichts mehr. Schweigen und Nacht.